Guten Morgen miteinander. Seid ihr wach? Ich wünsche denen ein gutes neues Jahr, denen ich noch nicht persönlich das machen durfte. Es ist ein spannendes Jahr für uns. Und Gott möchte uns weiterbringen. Er hat große Pläne. Die Frage ist, ob wir mitmachen oder nicht. Und ich glaube wirklich, Gott möchte Neues schenken. Wir haben interessante Visions- und Gebetstage gehabt. Und wir werden weiterfahren, jeweils bei den Open Prayers. Es sind viele Eindrücke auch gekommen, die werden wir auch an diesen Abend speziell immer wieder bewegen vor Gott. Und ich möchte ermutigen, doch vielleicht mal deine Agenda auch ein bisschen zu überarbeiten und zu fragen, ob das nicht ein Termin wäre, den man nächstes Jahr ein bisschen rot eintragen könnte. Denn Gott möchte etwas tun. Und ich empfinde wirklich, Gott möchte uns dieses Tal schenken, aber wir müssen zusammenstehen und wir müssen das erbitten. Und ich glaube auch, Gott möchte uns praktisch weiterbringen. Wir brauchen in der Sonntagsschule, in dem Kigo dringend zwei Personen, die mithelfen. Wo sind sie? Möge Gott sie freisetzen in den nächsten paar Wochen, spätestens Monate. Ich glaube, Gott möchte uns, dass wir praktische Schritte machen. Und ja, es ist mega spannend. Auch das Thema, das ich für euch habe, ich denke, es ist ein Rema-Wort für die Gemeinde, für viele Menschen unter uns für dieses Jahr. Und möchten wir dem Heiligen Geist Raum geben, in unseren Herzen zu wirken. Und oft bin ich so beschäftigt hier und drüber und in Italien, aber für diese Botschaft habe ich mich wirklich vor vielen Wochen gefragt, was ist dran? Und es ist interessant, was daraus geworden ist. Ihr werdet sehen. Im Gesamtzusammenhang sind wir ja immer noch bei diesem interessanten Jakobusbrief. Vor diesem Mann habe ich immer mehr Ehrfurcht. Ich habe mir oft gedacht, wie kannst du so reden? Wie kannst du so autoritär sein? Wie kannst du so herausfordern? Es ist ein total praxisrelevanter Brief. Wir haben schon vieles gesehen. Und wie gesagt, mir gefällt diese direkte Art nicht, dieses Herausfordern. Das ist krass, wie mutig der ist. Aber je mehr ich darüber nachdenke, merke ich, dass sein großer Halbbruder Jesus da durchkommt durch diese Worte. Und das ist nicht erstaunlich, denn wahrscheinlich wurde Jakobus mehr oder ganze 30 Jahre lang von Jesus direkt beeinflusst. Von seinem Leben in erster Linie, aber auch von seinen Worten. Und so erstaunt es nicht, dass im Jakobusbrief mehr Themen der Lehren Jesu auftauchen, als in allen anderen neutestamentlichen Briefen zusammengenommen. Hast du das gewusst? Es ist interessant. Und auch die frühen Kirchenhistoriker geben diesem Jakobus wirklich ganz ein interessantes Zeugnis. Da haben wir zum Beispiel diesen Kirchenhistoriker Hegesipp, der nannte Jakobus den Gerechten. Weil das muss eine unglaubliche, außergewöhnliche Person gewesen sein, mit einer Gottesfurcht, mit einer Frömmigkeit, mit einem Eifer für das Gesetz, für den Gehorsam Gottes, für eine Hingabe im Gebet. Und verschiedene Stellen sagen, dass die Knie von Jakobus vom vielen Beten so aufgedunsen waren, so schwierig geworden waren, dass sie aussahen wie die Kniegelenke eines Kamels. Der hat so viel gebetet. Und vergessen wir nicht, dass Jakobus in der ersten Gemeinde eine Schlüsselposition als Leiter hatte, was sich zum Beispiel darin zeigt, dass er in Apostelgeschichte 15 beim Apostelkonzil den Vorsitz inne hatte. Bevor dann Paulus aufgetreten ist, war Jakobus der Mann der neu geschaffenen Gemeinde, Nummer 1 Speaker, wenn man ihn einladen hätte wollen. Lassen wir uns von ihm etwas sagen, auch wenn wir vielleicht mit seiner Art wie ich nicht so ganz warm laufen kann. Und das Thema, das mich bewegt hat für diese Tage, habe ich genommen aus dem Schluss dieses Briefes. Säen für ein segenreiches 2024. Ich habe bewusst die Grafik ein bisschen so gewählt. Ihr seht, im Laufe der Predigt kommen wir zurück, auch auf diese Bilder. Ja, ist nicht so sensationelles Badewetter, oder? Säen für ein segenreiches 2024. Und ich steige ein mit Jakobus 5,7. Haltet nun also geduldig aus, Geschwister, bis der Herr wiederkommt. Denkt an den Bauern, der darauf wartet, dass auf seinem Land die kostbare Ernte heranreift. Ihretwegen fasst er sich in Geduld, bis der Herbstregen und der Frühjahrsregen auf das Land gefallen sind. Fasst auch ihr euch in Geduld und stärkt eure Herzen im Glauben, denn das Kommen des Herrn, die Parousia, steht nahe bevor. Und deswegen klagt und jammert nicht übereinander, Geschwister, damit Gott auch nicht, euch nicht verurteilen muss. Das muss man uns ja nicht sagen. Machen wir nicht, oder? Wow. Wer erinnert sich daran, wie Jakobus begonnen hat in seinem Brief? Er hat mit dem Thema Geduld begonnen und jetzt schließt er wieder ab mit demselben Gedanken. Er greift das Thema nochmals auf. Aber hier verwendet er allerdings ein anderes griechisches Wort für Geduld, das Wort Makrotumos, das so viel bedeutet wie habe Geduld. Harre aus, habe die Kontrolle über dich selbst. Makro, die Fotografen unter uns kennen dieses Wort, oder? Es wird verwendet für das Weitwinkelobjektiv der Kamera, das uns erlaubt, die Dinge, die weit, weit weg sind, klar zu sehen. Und was sagt Jakobus uns? Als Zusammenfassung so quasi von seinem Brief, er sagt, heraus, Bruder und Schwester, übe Kontrolle über euch selbst aus, während einer langen, 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 langen Makrozeit. Und aus dem Textzusammenhang vorher und nachher will Jakobus uns ganz klar zwei Dinge sagen. Er sagt erstens, er duldet die Ungerechtigkeiten, die Schwierigkeiten, die harten Situationen des Lebens geduldig und findet euch damit ab. Und er sagt, wenn du als Christ ausgelacht wirst, wenn du sogar ausgegrenzt wirst oder sogar verfolgt wirst, dann flippe bitte nicht aus und übe schon gar keine Vergeltung. Er sagt, bleibe nett. Seid sanftmütig, repräsentiert Jesus in eurem Umfeld im Wissen, dass Jesus bald kommen wird, der Herr der Ernte. Er wird bald erscheinen und er wird abrechnen. Und diese Abrechnung wird gerecht werden. Und weil wir halt auch so schnell die Geduld und die Kontrolle verlieren, wenn Druck von außen kommt, und dann als Folge schnell unseren Unmut und unseren Frust an unseren Nächsten auslassen, greift der Jakobus hier nochmals das wichtige Thema der Zunge auf. Er sagt so quasi, gerade im letzten Vers, auch wo wir gelesen haben, explodiert nicht, wenn euch jemand stresst. Und beschwert euch nicht, klagt nicht, klatscht und nörgelt auch nicht über euren Bruder und eure Schwestern, sondern kontrolliert euch und haltet euren Mund, damit Gott euch einmal nicht richten muss, wenn ihr dann vor ihm stehen werdet, um euren gerechten Lohn von ihm abzuholen. Habt ihr gemerkt? Das ist sehr außergewöhnlich. In nur zwei Versen erteilt uns Jakobus also dreimal nacheinander den Befehl, es ist ein Befehl, diese Makrogeduld eines Langstreckenläufers zu entwickeln. Geduld ist nicht so unser Thema. He? Herr, schenk uns Geduld, aber bitte sofort, ja. Wow. Die Lehre von ihm ist tief. Nehmen wir nun mal auch den 8. Vers. Er sagt, hey, stärkt eure Herzen. Was heißt das? Das heißt, baut eine Wand des Schutzes, der Stabilität um eure Herzen, dass die Welt, dass der Teufel mit ihren schlechten Einflüssen keinen Zugang zu eurem Herzen überhaupt finden. Und ganz konkret sagt er eigentlich, sei stark. Seid keine geistigen Babys, die so wischiwaschi sind, die kein Profil haben, keine Standhaftigkeit, heute so, morgen wieder auf der Nase. Er sagt, habt Geduld. Haltet durch, es geht nicht mehr lange. Jesus steht vor der Tür, euch heimzuholen. Und er wird euch Recht sprechen. Das Recht, das schlussendlich zählt. Wow. Wenn Jesus oder dieser Jakobus, inspiriert vom Heiligen Geist im Vers 8, sagte, dass das Kommen des Herrn nahe bevorsteht, was müssen wir dann sagen 2000 Jahre später? Dass er unmittelbar bevorsteht. Und wenn dir das Thema noch nicht so ganz klar ist, hey, dann meditiere mal über diese Terminologie von der Bibel. Der Hebräerschreiber sagt in Hebräer 1,2, jetzt aber in diesen letzten Tagen sprach er durch seinen Sohn zu uns. Wenn also die letzten 2000 Jahre in Gottes Terminologie, die Chronologie vor 2000 Jahren schon als die letzten Tage bezeichnet werden, dann sind wir jetzt in den letzten Minuten oder Sekunden. Kein Zweifel. Und wenn wir die Kirchengeschichte studieren, dann sehen wir, dass die ersten Christen viel, viel mehr über das Kommen von Jesus sprachen als über den Himmel. Und diese Naherwartung haben wir verloren. Und auch da müssen wir unsere Gedanken erneuern, wenn wir so denken möchten wie Jesus. Wow. Geduld haben, ausharren. Ja, Jakobus stellt diese Tugend der Geduld mit der Illustration eines Bauern dar, der geduldig wartet und wartet und wartet, bis er endlich sieht, wie ein kleines Keimchen aus der Erde kommt, wie seine ausgesäte Saat aufgeht. Ihretwegen, wegen dieser wunderbaren Ernte, fasst der Bauer sich in Geduld, bis der Herbstregen und der Frühjahrsregen auf das Land gefallen sind. Jakobus sagt uns, genau, so eine lange Makrogeduld sollst du dir aneignen. Schau, der Bauer, der ist auch nicht entmutigt, wenn er tagelang keine Zeichen sieht, dass seine mühsam gesäte Saat belohnt wird, weil er weiß, dass Gott versprochen hat, sich an das von ihm gegebene Gesetz von Saat und Ernte zu halten. Hält er diese ganz lange Zeitspanne von der Saat bis zur Ernte geduldig aus, bis er vom Glauben ins Schauen kommt. Wir leben in Europa. In biblischen Zeiten gab es zwei Regenzeiten in Israel. Ein sogenannter Frühregen im Herbst und einen Spätregen im Frühling. Und das erlaubte den Israeliten übrigens gewisse schnell wachsende Dinge sogar zweimal im Jahr zu pflanzen und zu säen. Weißt du, genial, oder? Das, was schnell gekommen ist, konnte man zweimal säen. Aber immer wieder gab es zwischen Säen und Ernten ganz, ganz lange Trockenzeiten, Wartezeiten. Und übertragen gesehen ergoss sich der Heilige Geist in Pfingsten auf die erste Gemeinde und schenkte ihr als Folge eine erste Seelenernte, was wir mit dem Frühregen vergleichen können. Und wir haben biblische Hinweise, dass wir nochmals ein starkes Wirken des Heiligen Geistes, eine große Seelenernte erwarten dürfen, bevor Jesus, der Herr der Ernte, wiederkommen wird, was wir mit dem Spätregen vergleichen können. Oh, ich habe so einen Regen erlebt. Im Libanon in einem Missionseinsatz, nach monatelanger Trockenheit, plötzlich das ganze Gebiet überflutet. Ha, das macht Eindruck. Wenn Gott einen Regen schenkt, wow. Wir haben gelesen, denkt an den Bauern, der darauf wartet, dass auf seinem Land die kostbare Ernte heranreift. Er fasst sich in Geduld, bis der Herbstregen und der Frühjahrsregen auf das Land gefallen sind. Nochmals, ganze dreimal nacheinander in zwei Versen erteilt uns Jakobus aus dem Befehl, diese Makrogeduld eines Langstreckenläufers zu entwickeln und zu erwarten, dass der Herr der Ernte bald erscheinen wird und mit ihm auch seine gewaltige Ernte. Der Bauer glaubt an das übernatürliche Wachstum und die Multiplikation der Saat. Sicher, oder? Aber etwas ist für ihn selbstverständlich. Es ist für ihn selbstverständlich, dass das göttliche Gesetz von Saat und Ernte nur dann erfüllbar wird, wenn er zuvor gesät hat. Es ist ihm sonnenklar, er kann 100.000 Jahre warten auf eine Ernte. Wenn er vorher nichts gesät hat, wird die auch in einer Million Jahren nicht kommen. Und ich glaube, dass Gott uns in der verbleibenden letzten Zeit, bis Jesus wiederkommt, nochmals eine übernatürliche, durch den Heiligen Geist getriggerte Ernte schenken möchte. Yes! Aber er erwartet, dass wir als seine Erntearbeiter mit ihm fleißig kollaborieren und säen. Bete zum Herrn und bitte ihn, mehr Arbeiter zu schicken, um die Ernte einzubringen. Er ist der Herr der Ernte, wir sind die Erntearbeiter. Und ich glaube, dass der Heilige Geist uns Impulse geben möchte, was wir wann säen sollen. Und vielleicht geht es dir wie diesem kleinen Jungen mit ein paar Fischen und ein paar Brötchen. Er hatte Jesus nur ganz wenig zu bieten. Er hatte ganz wenig, das er säen konnte. Aber er hat es gesät. Und wenn wir auf die Impulse des Heiligen Geistes achten und ihm das weihen und aussäen, was er bereits schon in unsere Hände gegeben hat, dann wird er eine übernatürliche Multiplikation der Ernte schenken, das glaube ich. Und deswegen gibt er uns einmal vielleicht den Impuls, zu säen, jemanden von Jesus zu erzählen. Vielleicht gibt er uns den Impuls, für einen Kranken zu beten, das ist unser Auftrag. Vielleicht gibt er uns den Impuls, für jemanden Fürbitte zu tun. Vielleicht bekommst du einen Impuls, Finanzen ins Reich Gottes, in die Mission oder was weiß ich wohin zu säen. Vielleicht bekommst du einen Impuls, etwas Gutes zu tun. Vielleicht bekommst du einen Impuls, jemanden zu umarmen, ein Wort der Ermutigung weiterzugeben, der Hoffnung. Und je mehr gute Saat wir ausstreuen, desto mehr gute Ernte werden wir einbringen. Übrigens, solange wir gut säen, haben wir keine Zeit, schlecht zu säen. Und das gibt eine positive Multiplikation. Das aber bedenkt, wer kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Und wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Gott hat sich verpflichtet, an seine Gesetze sich zu halten. Solange die Erde steht, soll auch in Brieg nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Wenn wir also nicht auf diese feinen Impulse des Heiligen Geistes achten und keinen Samen säen, wird nicht mal ein Übermaß von Gottes Segen, Gnade und Spätregen eine Frucht heranreifen lassen können. Amen. Aber jede Saat, die im Glauben gesät worden ist, hat das Potenzial, durch Gottes Gnade eine übernatürliche, kostbare Frucht auszulösen. Denn was sagt der Herr Jakobus? Gnade und Glauben arbeiten immer zusammen und der Glaube ohne Werke ist tot. Wow. Jakobus ermahnt uns, dass wir nicht nur geduldig warten sollen, sondern er setzt zweifellos voraus, dass wir fortwährend auch geduldig, konsequent und ausdauernd säen sollen, damit wir Grund haben, eine reiche Frucht zu erwarten. Und so möchten wir im 2024 bewusst visionär säen, die Saat im Gebet begleiten und darauf vertrauen, dass Gott einen Spätregen und eine reiche Ernte schenken will. Amen. Wer will denn säen dieses Jahr? Oh ja, yeah. Das gibt ein paar Pflanzen, oder? Es ist mir aber wirklich aufs Herz gekommen, noch einen anderen Impuls aus dem Brief des Predigers hineinzubringen, der auch zu diesem landwirtschaftlichen Bild von Saat und Ernte passt. Und je mehr man sich in das Buch, in die Bibel hineindenkt, das Wort Gottes ist genial. Und so lesen wir Prediger, Vers 11, die Verse 3 bis 6. Man könnte die ganzen Zusammenhang da ausschlachten, es ist so genial. Aber ich beschränke mich mal auf diese Worte. Der Prediger Salomo, der weiseste Mann der Welt, sagt, wenn die Wolken mit Regen erfüllt sind, so ergießen sie sich auf die Erde. Und wenn der Baum fällt, ob nach Süden oder nach Norden, an dem Ort, wo der Baum fällt, da bleibt er liegen. Du weißt nicht, aus welcher Richtung der Wind kommen wird. Ebenso wenig kannst du die Taten Gottes ergründen, der alles bewirkt. Und wer auf den Wind achtet, der sät nicht. Und wer auf die Wolken sieht, der erntet nicht. Sähe am Morgen deine Saat aus, lege aber auch am Abend die Hände nicht in den Schoß. Spannend. In den Versen 3 und 5 will uns der Prediger Folgendes sagen. Es gibt einige Dinge im Leben, die kannst du und ich niemals kontrollieren. Wir können nicht beeinflussen, ob diese regengefüllten Wolken sich auf meinem Feld ergießen oder auf dem Feld vom nervigen Nachbarn. Kein Einfluss. Wir können nicht kontrollieren oder mitbestimmen, ob dieser riesige Baum, der vom Sturm gefällt wird, mir schadet, weil er auf mein Haus fällt. Oder ob er mir Segen bringt, weil ich da zu günstigem Brennholz komme. Es gibt Dinge, die können wir nicht beeinflussen, die können wir lediglich vertrauensvoll den Händen Gottes überlassen, diesem Gott, der auf dem Thron sitzt. Ich weiß nicht, was die Zukunft bereithält, aber ich weiß, wer meine Zukunft in den Händen hält. Und der Prediger sagt also in diesen Versen, jawohl, es gibt Dinge, die du und ich nicht beeinflussen, nicht kontrollieren können, die müssen wir Gott vertrauensvoll überlassen. Das sind vielleicht auch viele Dinge in diesem Jahr, aber im Vers 4 und 6, da sagt er uns, dass es sehr, sehr wohl Dinge gibt, die Gott uns aufgetragen hat zu tun, die klar in unserem Verantwortungsbereich stehen, sie auszuführen. Er mahnt uns, dass wir die Dinge gut unterscheiden und das tun, was in unserer Macht und Verantwortung steht. Wer auf den Wind achtet, der sät nicht. Und wer auf die Wolken sieht, der erntet nicht. Säe am Morgen deine Saat aus, lege aber auch am Abend die Hände nicht in den Schoß. Wenn wir dieses Wort genau verstehen müssen oder wollen, dann müssen wir uns nochmals ein bisschen mit diesem Wettermuster vom Nahen Osten etwas mehr beschäftigen. In Palästina trocknet der heiße Scirocco, der Wüstenwind, den Boden völlig aus in der langen Trockenzeit. Der wird hart wie Eisen, sagt die Bibel. Und dann beginnt etwa Ende Oktober dann so diese Regenzeit, die ich eben mal erlebt habe, mit einem sehr, sehr starken, impulsiven Regen, dem sogenannten Frühregen oder Herbstregen, mit dem man endlich wieder die leer gewordenen Zisternen mit Wasser füllen konnte. Intermittierende Regenfälle schwächer Intensität dauern dann an durch den November und den Dezember. Und dann kurz bevor der Erntezeit, vielleicht etwa dann im Mai, dann kommen diese starken Regengüsse wieder zurück. Und dieser erneut starke Regen oder auch Spätregen oder Frühlingsregen genannt, hilft dann dem Saatgut zu der endgültigen Reife zu gelangen. Ganz ein interessantes Thema, das die Bibel immer wieder beschäftigt. Und jetzt sagt also der Prediger: Wer auf den Wind achtet, der sät nicht. Und wer auf die Wolken sieht, erntet nicht. Säe am Abend deine Saat aus, lege aber auch am Abend die Hände nicht in den Schoß. Wie gesagt, wurde der Boden durch diesen Scirocco steinhart wie Eisen. Und erst im Frühregen macht es möglich, dass der Boden weich wurde, dass man wieder pflügen konnte, dass man ihn bearbeiten konnte, dass man säen konnte. Vorher war das gar nicht möglich, zu hart, unmöglich. Und weil diese Zeit des Frühregens aber immer zeitlich begrenzt war und niemand so genau wusste, wie lange der andauern würde, galt es, keinen einzigen Tag zum Pflügen und zum Säen zu verlieren. Und wenn du diese Zeit verpasst hattest, dann hastest du sie verpasst. Ich habe in einem alten englischen Studienbuch noch in der Bibliothek der Bibelschule folgende interessante Anmerkungen gelesen und studiert. In der Zeit des Frühregens war das Wetter oft unbeständig und rau. Da konnte es plötzlich auftretende Gewitter geben, mit Stürmen, kräftigem Wind, Hagel, heftigem Regen, die den Bauer überhaupt nicht motivierten oder schmackhaft machten, auf das Feld zu gehen, um zu pflügen oder um die Saat auszustreuen. Verstehen wir? Mit einfachen Worten will uns Salomo, der Prediger, sagen: Lieber Bauer, lieber Landwirt, bitte, 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 lass dich niemals ablenken von irgendwelchen unklaren Wetterlagen, von Winden, von Wolken, um deinen Boden zu pflügen und für die Saat vorzubereiten. Lass dich niemals ablenken, um eine gute Saat auszusehen. Auch wenn du nicht weißt, was der heutige oder morgige Tag bringen wird, schau bitte nicht auf die Umstände, nutze die Gelegenheit und beginne im Glauben zu arbeiten. Und er sagt: Hey, solltest du dich ablenken lassen? Wenn du dich verwirren oder verunsichern lässt durch das Sausen des Windes, durch das Verdunkeln durch die Wolken, wenn du nicht pflügst und säst in der Zeit des Frühregens, dann wirst du in existenzielle Schwierigkeiten kommen, weil dir dann nämlich deine Ernte, deine Nahrung und auch dein Saatgut für das nächste Jahr fehlen wird. Sprüche 20,4 hat er ebenfalls gesagt, mit Eintritt des Herbstes mag der Fauge dich pflügen. Wenn er dann in der Erntezeit nach Früchten verlangt, so ist nichts da. Und die Botschaft dieser Verse an uns ist ganz einfach. Der Zeitpunkt oder die Umstände in unserem Leben, eine gute Saat auszusäen, die scheinen sehr oft unpässlich zu sein. Die Umstände in deinem, in meinem Leben sind nie oder selten gut oder einladend, um ein gutes, ein regelmäßiges Gebetsleben zu führen oder sich systematisch und konsequent mit dem wunderbaren Wort Gottes zu beschäftigen. Die Umstände in unserem Leben sind oft gut oder einladend, um in die Elge zu gehen oder in den Gottesdienst besuchen oder das Open Prayer. Die Umstände in unserem Leben sind selten einfach einladend, um unsere Gaben und Talente mit Ausdauer einzubringen oder andere zu begleiten, dass sie als Jünger Jesu wachsen können. Die Umstände sind oft, sehr, sehr oft nicht einladend, dass wir motiviert sind, ein finanzielles Opfer für das Reich Gottes auszusehen. Oft ist es nicht passend, das Evangelium weiterzugeben. Und die Umstände in unserem Leben sind selten gut oder einladend, um Gutes zu sehen. Verstehen wir? Und manchmal sind es auch unsere Gefühle, unsere Emotionen, die uns dazu verleiten, gewisse Dinge zu tun oder eben nicht zu tun. Und die Regel ist, dass wir nur in Ausnahmefällen in der Stimmung sind, zum Beispiel um jemandem zu vergeben, um uns zu versöhnen, um großzügig zu sein oder mit jemand etwas zu teilen. Oder bist du heute Morgen aufgewacht? Juhu, heute habe ich Lust, jemand zu vergeben. Wem kann ich vergeben? Und oft hindern uns unsere Gefühle oder die unguten Umstände daran, eine gute Saat auszusehen. Vielleicht werden wir beschuldigt von jemandem zu Unrecht. Vielleicht begegnet uns jemand wirklich verachtend oder lieblos, kommt leider immer wieder vor. Und zwar wissen wir, dass Jesus uns geboten hat, auch dann eine gute Saat auszusehen, wenn Menschen uns nicht immer ehrenvoll begegnen, oder? Liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. The message is clear, yes. Aber unsere Gefühle oder ungeschickten Umstände motivieren uns vielmehr, eine negative Saat auszusehen. Vielleicht vergelten wir, vielleicht rechtfertigen wir uns. Vielleicht meiden wir die Menschen, die uns verachten. Oder wir lesen ihnen die Gewitten. Mamma mia. Und der Prediger ermutigt uns, nicht auf die Umstände zu schauen, sondern bedingungslos und ausdauernd eine gute Saat auszusehen, auch wenn das anstrengend ist. Wer auf den Wind achtet, der sät nicht. Und wer auf die Wolken sieht, der erntet nicht. Ich meine, wir Menschen sind wenigstens Weltmeister im Erfinden von Ausreden. Stimmt das? Die Bibel beweist das auf jeden Fall und mein Leben am meisten. Wenn wir eine Ausrede finden wollen, wieso wir etwas tun wollen oder eben nicht tun wollen, dann werden wir sie ganz bestimmt finden. Dann werden wir plötzlich zu Kreativgeistern, das ist unglaublich. Das war immer schon so. Und unser weise Salomo hat deswegen gesagt in Sprüche 22,13, um uns ein Beispiel zu geben. Der Fauge spricht, es ist ein Löwe draußen. Ich könnte umkommen auf offener Straße. Oh, ich kann heute nicht arbeiten gehen. Es ist zu gefährlich. Ich habe gehört, dass in Brieg ein Löwe herumschleicht. Und ein Wolf noch dazu. Ich kann heute nicht in die Lebensgruppe gehen oder in den Gottesdienst und schon gar nicht in die Gebetsstunde. Denn ich bin müde, oh, mein Rücken tut mir weh und ich bin so entmutigt. Und heute muss ich mal Zeit nehmen, um darüber nachzudenken, wieso ich immer so einsam bin. weiß, ich übertreibe. Aber wenn wir eine Ausrede finden wollen, wieso wir etwas tun wollen oder nicht, wir werden sie finden, ganz bestimmt. Oh nein, jetzt kann ich meinem Arbeitskollegen nicht von Jesus erzählen, heute ist schließlich sein Geburtstag. Vielleicht wäre es gerade die Gelegenheit, ihm Gottes Segen zu wünschen. Oh nein, jetzt kann ich nicht aufstehen, um Gott zu suchen. Schließlich ist es gestern Abend spät geworden. Oh nein, 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 jetzt habe ich keine Zeit, das Wort Gottes zu lesen. Es gibt gerade Wichtigeres zu tun. Wer auf den Wind achtet, der sät nicht. Und wer auf die Wolken sieht, der erntet nicht. Salomo ermahnt uns, schau nicht auf die widrigen Umstände und bemühe dich, bedingungslos Gutes zu säen, denn genau das wird große Auswirkungen haben auf dein Leben und auf die Ewigkeit. Es wird sich auszahlen, denn die Ernte ist immer viel, viel, viel größer als die Saat. Sie steht in keinem Verhältnis zu deiner Investition. Wow, der Psalmist sagt so schön, die mit Tränen säen, die werden mit Freuden ernten. Wir machen den Bogen. Halte nun also geduldig aus, Geschwister, bis der Herr wieder kommt. Denkt an den Bauern, der darauf wartet, dass auf seinem Land die kostbare Ernte heranreift. Ihretwegen fasst er sich in Geduld, bis der Herbstregen und der Frühjahrsregen auf das Land gefallen sind. Ja, das Seufzen des Landwirtes beim Säen des Samens steht in keinem Verhältnis zum Jubel und der Freude in der Erntezeit. Oh yes. Wollen wir ernten? Und manchmal sind wir kurzsichtig und eben verlieren die Geduld, weil wir eben nicht sofort sehen, wie der gesäte Same aufgeht. Ja, manchmal geht es unglaublich lange, bis ein gesäter Same aufgeht. Weißt du was? Gott hat dem Saatgut ein unglaubliches Potenzial gegeben. Ich hatte einen Kollegen, der hat in Ägypten gewohnt, sein Vater war Archäologe. Und in diesen entdeckten Grabstätten der Pharaonen werden immer wieder riesige Schätze und Essensvorräte gefunden, unter anderem ganze perfekt erhaltene, trockene Tonkrüge, die zum Beispiel mit Weizen gefüllt sind. Und es ist so faszinierend. Dieser Weizen ist noch nach Hunderten und Tausenden Jahren keimfähig. Sobald dieser schlummernde Weizensamen mit Wasser in Berührung kommt, erwacht er wieder zu neuem Leben, wie das Dornröschen, das vom Prinzen geküsst wird. Unser ganzes Leben ist wie eine Saat. Irret euch nicht, sagt Paulus. Gott lässt seine nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Vielleicht geht es sehr, sehr lange, aber deine und meine Lebenssaat wird einmal aufgehen, spätestens in der Ewigkeit, die nie enden wird. Und dann wird auf unser Leben zurückkommen, was wir einmal investiert haben, was wir einmal vielleicht mit Tränen gesät haben. Aber es wird viel, viel größer sein. Viel, 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 viel größer sein als das, was wir investiert haben, als das, was wir gelitten haben. Und deswegen möchten wir bewusst in diesem neuen Jahr visionär sehen. Die Saat im Gebet begleiten und darauf vertrauen, dass Gott uns einen Spätregen und einen Frühjahrsregen segnen möchte. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir in unserem Herzen wirklich festmachen, was wir in diesem Jahr sehen möchten. Und wir Pfingster sind manchmal fürchterlich. Wir denken, wir sind dann geistlich, wenn wir immer nur auf die Impulse des Heiligen Geistes achten, gerade das tun, gerade das beten, was kommt. Und die Bibel, die ermutigt uns auch, Struktur in unserem Leben zu haben. Als Jesus gefragt wurde, oh, lehr uns beten, hat er nicht gesagt, werdet still, hört auf die Impulse des Heiligen Geistes und dann betet. Was hat Jesus gesagt? Er hat uns das Unser Vater gegeben. Er hat uns ein Konzept gegeben mit vielen Punkten, über die wir beten sollen, unter der Inspiration des Heiligen Geistes. Und genau um das geht es. Und machen wir uns in unserem Herzen in diesem Jahr doch ganz konkret einmal fest, wie ich sehen will dieses Jahr, damit meine Liebesbeziehung zu Jesus und mein Gebetsleben aufblühen kann. Dass wir so aufblühen, wie wir sehen. Machen wir in unserem Herzen fest, wie viel Wort Gottes wir wie in unser Herz sehen, dass es fruchtbar, dass es Wurzeln schlagen kann, wie wir es studieren möchten. Möchten wir festmachen, wie wir noch effektivere Zeugen für Jesus sein in unserem Umfeld sein können, was wir dazu sehen können. Möchten wir in unserem Herzen festmachen, wann und wie und was ich sehen will, damit andere begleitet werden, dass sie zu Jünger werden, dass sie wachsen können. Möchten wir uns überlegen, wie wir sehen mit dem, was uns Gott anvertraut hat, mit unserem Geld, mit unseren Prioritäten, mit unseren Finanzen, mit unserer Kraft, mit unserer Freizeit. Wow. Wer sät, der erntet. Halleluja. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Herr, wir möchten dir danken, für dass wir an einem Jahr stehen, das neu ist, das bei vielen Schrecken auslöst. Wir können uns freuen, dass der Himmel und Erde geschaffen hat, gesagt hat, er wird unser Hirte sein, er wird mit uns gehen. Und deswegen werden wir ein gutes Jahr erleben, weil du mit uns bist. Und Jesus, du ermutigst uns heute Morgen, dass wir uns überlegen, gut zu sein in diesem Jahr. Du ermutigst uns heute, guten Samen auszusäen, weil dieser Same eines Tages aufgehen wird. Und Herr, schenke uns diese Impulse, wenn wir in dieser Woche darüber nachdenken, wie wir säen, Herr. Wenn wir Konzepte entwickeln, wie wir es organisieren, dass dein wunderbares Wort in unserem Herz noch mehr Fuß fasst. Wenn wir uns überlegen, was wir säen müssen, damit unsere Liebesbeziehung zu dir noch besser wird. Wenn wir uns überlegen, wie wir säen möchten, wie wir unsere Zeit, unsere Finanzen, unsere Talente einsetzen können für dich, wir möchten das, was du uns geschenkt hast, weiterschenken. Wir möchten das, was wir haben, investieren, damit es zum Segen wird. Herr, wir danken dir, dass du ganz bald kommst und dass du uns den gerechten Lohn geben wirst. Wir möchten dir danken von ganzem Herzen, dass du belohnen wirst. Halleluja. Wir möchten dir danken, dass du uns auch diese Naherwartung ganz neu schenkst, Herr. Diese Geduld schenkst, da zu stehen, Dinge auch zu ertragen, miteinander nett zu sein. Dir zu danken, dass wir nicht alleine hier stehen, sondern Brüder und Schwestern haben, die uns ermutigen, uns begleiten, einfach in diesem Jahr auf dieser Wegstrecke. Wir danken dir, dass wir dich haben dürfen und dass wir einander haben dürfen. Du bist ein wunderbarer Gott. Und wir geben dir die Ehre. Du hast uns so viel anvertraut, so viel geschenkt. Und wir möchten dich ehren mit unserem Leben. Halleluja. Oh, Halleluja. Amen.